Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, euch, Ihnen heute meine Überlegungen vorstellen zu dürfen. Kurz, ich habe ursprünglich Ethnologie studiert und bin jetzt eben, schreibe meine Doktorarbeit an der Uni Oldenburg im Promotionsstudiengang Kulturwissenschaftliche Geschlechterstudien und bin da in die Kunstwissenschaft gewechselt. Und arbeite in meiner Dissertation zu visuellen Politiken von Transmännlichkeiten. Das heißt, ich beschäftige mich mit hauptsächlich Fotografien, aber auch ein bisschen mit filmischen Repräsentationen von Transmännern und Transmännlichkeiten und frage, inwiefern die politisch widerständiges Potenzial haben. Mein Grundinteresse daran ist so, also eigentlich ist ja so Sichtbarkeit und Transsexualität zumindest hegemonial gesehen so ein Widerspruch und ganz viele Transsexuelle wollen aus gutem Grund auch nicht sichtbar sein. Ich nehme mich da nicht ganz aus. Ich gestehe es, dass ich ganz froh darum bin, immer mal wieder passen zu können oder relativ gut passen zu können als Mann. Gleichzeitig gibt es was, wo auch im Passing für mich ein Problem liegt, weil ich eine andere Geschichte, einen anderen Körper habe. Und mich so auch vor dem Hintergrund, dass ich früher lange Jahre in der Lesbenszene aktiv war und mich immer noch in der Queerszene sehr verbunden fühle, persönlich ein großes Problem mit den Abgrenzungs- und Ausgrenzungsbewegungen zwischen Trans- und Queer-Szenen habe, beziehungsweise, ja. Vor diesem Hintergrund habe ich immer mal wieder Probleme, Einsprüche in queere Theorien, obwohl ich gleichzeitig ganz viel mit denen arbeite und die sehr schätze. Aber das ist sozusagen die Grunddenkbewegung, in der ich mich rumbewege. Und vor dem Hintergrund auch der heutige Vortrag steht. Ich werde versuchen, die Überlegungen vorzustellen. Es sind tatsächlich Überlegungen, die sich ein bisschen widerständig gegen eine dagegen wehren, in einen geschlossenen Text zu kommen. Deshalb wird es vor allem gegen Ende, werde ich dann versuchen, Überlegungen vorzustellen und wirklich zur Diskussion zu stellen. Und ich fände es gut, wenn wir auch in eine Diskussion darüber kommen, was und wie da geht. Als ich mir den Titel überlegt habe, Störbilder der visuellen Geschlechterordnung, da fand ich den irgendwie ganz gut, Störbilder, die stören und so weiter. Und dann habe ich angefangen, den Vortrag zu schreiben und festgestellt, das mit den Störbildern ist gar nicht so einfach, was ist überhaupt ein Störbild? Und vielleicht passt der Titel gar nicht. Aber der Begriff des Störbilds wird viel verwendet im Bereich des Fernsehens und hier bezeichnet er eben genau nicht Bildstörungen, sondern die Störbilder, die eingesetzt werden, um Bildstörungen, also die gestörten, verzerrten, flimmernden oder rauschenden Bilder, die das Nervensystem der Zuschauerinnen auf eine harte Probe stellen und im Zweifelsfall zu einem Abschalten des Fernsehgeräts führen würden, durch ein ruhiges, stillstehendes, in sich stimmiges oder korrektes Bild zu überdecken. Störbilder sind also nicht gestörte Bilder, sondern sie verweisen auf eine Programmstörung oder technische Störung, wobei dieser Verweis dadurch funktioniert, dass sich die Störbilder von den im normalen Fernsehen gezeigten Bildern durchaus unterscheiden. Die Differenz zwischen normalen und nicht normalen Fernsehbildern besteht jedoch nicht in einer Abnormalität des Störbildes an sich oder gar darin, dass das Störbild uns Abnormes zeigen würde, sondern darin, dass das Störbild unsere Fernsehsehgewohnheiten stört. In erster Linie dadurch, dass es ein Standbild ohne Ton ist. Im Fernsehen gezeigt erscheint dieses Bild nicht normal und vermag so auf eine Störung zu verweisen. In anderem Kontext, beispielsweise in einem Bildband mit Tierfotografien, dagegen würde ein solches Bild jedoch kaum als Störbild funktionieren. Also kommt drauf an, welchen Sender man nimmt, aber es gibt so Sender, die haben dann so Frösche oder so. Und dann gibt es aber auch so Fernsehstörbilder, da sieht man dann, bei der Fußball-WM ist das ja ganz schlimm, wenn das Bild ausfällt und dann wird der Moderator eingeblendet. Wenn man das Bild in eine normale Fernsehzeitschrift oder Sportzeitschrift tun würde, würde es nicht als Störbild auffallen. Also worum es mir geht, ist, dass das Störbild nicht an sich unbedingt stört, sondern eigentlich auf eine Programmstörung verweist. Und nur dadurch, dass es die Sehgewohnheiten irritiert, klar ist, es ist nicht das normale Fernsehprogramm, was wir hier sehen. Wenn Störbilder jedoch lediglich auf eine Störung verweisen, diese gar nicht zu sehen geben, sondern selbst als ungestörte Bilder funktionieren können, die keinerlei kausalen oder referenziellen Zusammenhang mit der vorliegenden Störung aufweisen, dann stellt sich die Frage, wieso es überhaupt sinnvoll sein soll, sich mit ihnen zu beschäftigen. Und da ich nicht wirklich noch länger über Fernsehstörbilder sprechen will, stellt sich noch die viel grundsätzlichere Frage, inwiefern sich das Beispiel des Fernsehstörbildes überhaupt auf Fotografien von Transmännern, über die ich heute sprechen werde, übertragen lässt und wozu das gut sein soll. An diese beiden Fragen knüpft sich eine weitere dritte Frage. Gerade wenn ich in meinem Untertitel gleich mehrfach den Begriff queer verwende. Ein Begriff, der immer mit dem Anspruch oder dem Versprechen von Widerständigkeit verbunden ist. Und insofern stellt sich die Frage, in welcher Weise Störbilder, wenn sie doch gerade die Störung überdecken und die durch die Bildstörung irritierten und angestrengten Zuschauerinnen beruhigen, kritisches Potenzial besitzen können. In dieser Frage klingt ein Widerspruch zwischen Queer und Störbild an, den ich in die Frage übersetzen möchte, was sind Queere und in Bezug auf Vorstellungen heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit widerständige Bilder und was sind Bilder, die diese Vorstellungen und Normen eher bestärkenden unterlaufen. Diese Frage bildet den Ausgangspunkt meiner Überlegungen, die ich euch heute vorstellen möchte. Und um es gleich vorwegzunehmen, geht es mir ganz bestimmt nicht darum, Definitionen, Kriterienkataloge oder Klassifikationssysteme zu entwickeln, die eine neue, klare Unterscheidung zwischen queeren und nicht-queeren Bildern ermöglichen und damit letztlich wieder irgendwelche Grenzen von queer festschreiben, sondern es geht mir vielmehr darum, bestimmte Selbstverständlichkeiten in der Einschätzung dessen, wie Bilder als queer und als nicht queer bewertet werden, wie sie sich in den letzten Jahren queerer Theorie, aber auch Praxis herausgebildet haben, kritisch zu hinterfragen. Also es geht mir darum, eine Hinterfragung von Selbstverständlichkeiten und wie denken wir darüber nach, was queer ist. Der Grund für die Hinterfragung dieser Selbstverständlichkeiten liegt für mich darin, dass sich meines Erachtens und oftmals vielleicht ungewollt und unbemerkt eine tendenzielle Grenzziehung zwischen Transsexualität und Queer etabliert oder vielleicht eher fortschreibt, in der Transsexuelle ganz oft mit dem Vorwurf konfrontiert werden, ja dann, also sozusagen der Transsexuelle abgegrenzt wird von dem widerständig gedachten Transgender, der die Geschlechternormen verwirrt und durcheinander bringt, während der Transsexuelle aufgrund der körperlichen Angleichung und des Passings ja dann doch wieder die Zweigeschlechterordnung stützt. Das finde ich nicht. Deshalb denke ich drüber nach. Und ich glaube, warum es auch wichtig ist, darüber nachzudenken, weil ich glaube, dass da ganz oft Debatten über Widerständigkeiten geführt werden, in denen auch über politische Strategien verhandelt werden und dass da politische Solidaritäten manchmal schwierig werden oder zerbrechen, von denen ich glaube, dass sie eigentlich total notwendig sind, gerade in Zeiten, wo doch irgendwie Homophobie, Transphobie und auch Sexismus eher vielleicht zunehmen denn abnehmen, meines Erachtens. Und ich glaube, das ist auch deshalb notwendig, weil ich glaube, dass die Selbstverständlichkeiten, mit denen wir darüber urteilen, was queere Bilder sind und was nicht, auf einer sehr grundlegenden Ebene ein heteronormatives Konzept von Sichtbarkeit oder der Verknüpfung von Sehen und Wissen und Sehen und Wahrheit nicht hinterfragen, die transsexuelle Bilder das Potenzial haben zu hinterfragen, würde ich behaupten. Es gibt In den Identitätspolitiken, schwul-lesbischen Identitätspolitiken der 70er Jahre gibt es ganz vereinfacht eine Vorstellung von Sichtbarkeit ist gleich politische Macht. Das hat unter anderem Johanna Schaffer in ihrer Dissertation Ambivalenzen der Sichtbarkeit aufgegriffen und kritisiert, wo sozusagen in den ganzen CSD und Out is Proud-Kampagnen sozusagen Schwule und Lesben sich gegen Homophobie gewehrt haben, indem sie sozusagen die diskriminierenden Vorurteile, die gegen sie gesellschaftlich auf sie projiziert wurden oder denen sie ausgeliefert waren, sich denen entgegengestellt haben, mit dem sagt, okay, platt zusammengefasst, wenn ihr meint, dass wir pervers sind, dann sind wir es, aber wir verstecken uns nicht schamvoll, sondern wir gehen stolz auf die Straße. Es ist dann, verkürzt gesagt, zunehmend klar geworden, dass so wichtig solche Formen von Sichtbarkeit sind, sie ihre Grenzen hat. Und sie ihre Grenzen hat deshalb, weil bestimmte Leute ausgegrenzt werden und weil nicht jede weil Sichtbarkeit nicht auf einfache Art und Weise mit Macht gleichzusetzen ist. Das alte feministische Beispiel, was an der Stelle immer wieder erwähnt wird, ist die Sichtbarkeit von Frauen. Also wenn man jetzt sich die auf der Ebene der Bilderpolitiken anschaut und nach Werbung geht, müssten Frauen die mächtigsten Menschen sein, weil sie am öftesten in Werbungen und sonst was gezeigt werden. Das ist nicht der Fall. Das einfach nur so als ganz einfache, da ist ein Problem. Und dieses Problem, wie hängt Sichtbarkeit und Macht eigentlich zusammen, beschäftigt mich. Und es gab dann sozusagen genau aus der Feststellung, dass eigentlich die Arten und Weisen, wie Sichtbarkeit funktioniert, halt sehr stark festschreibt, dass es bestimmte Idealvorstellungen gibt von Männlichkeit und Weiblichkeit und dann gibt es auch bestimmte Bilder von dem Schwulen und der Lesbe, also mit Sichtbarkeitspolitiken schreiben sich dann natürlich auch bestimmte Bilder fort, wo dann immer wieder die rausfallen, die in diesen Bildern nicht vorkommen. Gab es eine Kritik, sowohl an einfachen Sichtbarkeitspolitiken als auch an Identitätspolitiken. Das, denke ich, ist irgendwie auch die Hauptwendung, die queer macht, dass es queer eigentlich nicht darum geht, jetzt unbedingt eine queere Identität zu affirmieren, sondern die Normalisierung und Disziplinierungsverfahren zu kritisieren, mittels derer Macht- und Herrschaftsverhältnisse aufrechterhalten werden. Und ein wichtiges Mittel dabei ist gerade die Zuweisung von Identitäten und ein wichtiges Mittel in der Zuweisung von Identitäten sind Bilder und sind auch gerade Körperbilder. Es gibt da auf der Ebene der Körperbilder schon in der feministischen Kunstwissenschaft der 80er Jahre viel und große Auseinandersetzungen, wo gerade das kritisiert wird, dass der weibliche Akt, also der ganze heile Körper, eine Idealisierung ist, die auch gewaltvoll ist. Und so ein bisschen hat sich dieses Denken fortgesetzt in das, was als queere Bilder verhandelt wird. Also dass sozusagen die Kunst sagt, der weibliche Akt ist eine Idealisierung, das ist eben nicht der nackte Körper, wie er wirklich ist, sondern der auf einer Verwerfung von ganz vielen beruht, schreibt sich fort und also wenn Queer sich sozusagen gegen die Identitäten wendet, gibt es in der Diskussion darum, was queere Bilder sein können, vereinfacht gesagt, drei Positionen oder ja. Das ist jetzt sehr runtergebrochen. Die erste Position ist diese, man sieht es hier in den. Das sind Filmstills aus dem Film Boys Don't Cry. Es gibt, der Film Boys Don't Cry erzählt ganz kurz, er erzählt die Geschichte von Tina Brandon. Tina Brandon ist eine Person, die wird ermordet und daraufhin gibt es in den USA auch Auseinandersetzung darum, ob sie Transgender, Lesbe, Transmann war. Dieser Film ist ein Spielfilm über ihr sein Leben. Und Judith Chuck Halberstam hat diesen Film analysiert und hat irgendwie mit filmtheoretischen Mitteln analysiert, in welcher Weise dieser Film eben nicht das, was die feministische Filmkritik gezeigt hat, wie im Film ein bestimmter Split-Regime hergestellt wird, in dem ganz einfach gesagt derjenige, der schaut, also ein männlicher Blick auf einen weiblichen Körper ist, vereinfacht das Blickregime. Und Halberstam analysiert, wie der Film ein Transgender-Blickregime und auch eine Identifikationsposition sozusagen mit einem Transgender-Begehren installiert und findet den Film ganz gut, bis auf eine Szene relativ am Schluss, wo diese Stills, die ihr jetzt leider nicht sehen könnt, sind. In dieser Szene Brandon seine Freundin Lana umarmt, sein T-Shirt auszieht und dann wird ein Schwarzbild eingeblendet und Halberstam sagt, an dieser Stelle bricht der Transgender-Gaze zusammen und es wird eine lesbische Sexszene. Man sieht auf diesen Bildern Ausschnitte des Rückens von Brandon. Und das ist für mich so ein bisschen, es hakt, da gehe ich mit der, und man sieht dann keine Sexszene, sondern ein eingeblendetes Schwarzbild. Und an der Stelle würde ich sagen, da passiert sowas Typisches, sobald nackte Haut im Spiel ist, haben wir den Körper und dann ist es eine lesbische Beziehung. Und das ist das, wo ich sagen würde, das passiert für mich auf der filmischen Ebene gar nicht. Ich kann das verstehen, dass das sozusagen von dem, was wir als Vorbilder im Kopf haben, wir das da reinsehen, aber letztendlich ist es ein Schwarzbild, wo ich mir auch alle anderen möglichen Szenen vorstellen kann. Das ist sozusagen eine Art, über Bilder zu sprechen, wo ich ganz schnell das Gefühl habe, es gibt es ganz oft, sobald nackte Haut gezeigt wird, greift das biologische Geschlecht. Das Angenommene. Weil, also wie gesagt, man sieht es gar nicht. Weil aber gleichzeitig ein Bewusstsein darüber besteht, dass das biologische Geschlecht auch irgendwie konstruiert wird, gibt es dann sozusagen die Strategien, die Halberstam als Ästhetik der Turbulenz bezeichnet hat. Das heißt, die Körper, die genau die Ordnungen, die wir kennen, von dem, was normale weibliche und männliche Körper sind, durcheinanderbringen, durch Wunden, durch Narben, durch Verformungen und Transformationen und Mutationen. Ich will überhaupt nicht sagen, dass diese Ästhetik der Turbulenz keine kritischen Potenziale besitzt. Halberstam selber hat später, sie sagt das in, jetzt habe ich den Titel vergessen, sie sagt das in Queer Times, Queer Place von 2005. Ja. Und selber hat sie ein paar Jahre später gesagt, dass so eine Vorstellung dem eh schon markierten Körper zusätzlich die Last der Repräsentation auferlegt und schlägt deshalb vor, andere Arten und Weisen zu suchen, Sexualität und Geschlecht zu politisieren, als sich ständig an der Politisierung der Körper zu beteiligen. Wer das auch aufgegriffen hat, ist Renate Lorenz. Das ist hier eine Arbeit von Felix González Torres, über die Renate Lorenz geschrieben hat. Das ist eine Installation eines Bonbonshaufens. Und das ist sozusagen nochmal eine andere Art, ohne den Körper ins Bild zu setzen, Körper in der Kunst zum Thema zu machen. Der Bonbonhaufen liegt da so in der Museumsecke. Die Besucher können hingehen und sich einen Bonbon mitnehmen. Es gibt dann erstmal dazu keine weitere Geschichte. Später hat González Torres dann erzählt, dass der Bonbonhaufen das Gewicht seines Liebhabers, der an AIDS verstorben hat. Und das ist sozusagen eine Form ästhetischer Erfahrung, wenn man da hingeht, eine Vergänglichkeit von Körper zu thematisieren. Man geht dahin, man nimmt sich einen Bonbon, nimmt man sich eins, nimmt man keins, was macht man da damit? Das ist durchaus eine Auseinandersetzung mit Körper und Körperlichkeit, und die ich wichtig und richtig finde, die aber meines Erachtens nicht ausreicht. Also ich finde es wichtig, über solche Strategien nachzudenken, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert, dass wir der Politisierung der Körper uns aufhören, an der Politisierung der Körper zu beteiligen. Oder sagen, das sind jetzt die besseren Strategien als solche, die sich mit Körperbildern auseinandersetzen. Und zwar einfach deshalb, weil Körper hochgradig politisiert schon sind. Also mein Körper wird die ganze Zeit angeschaut, und mich nicht mehr damit auseinanderzusetzen, glaube ich, hilft nicht weiter. Jetzt muss ich zu meinem Text zurückkommen, sonst rede ich zu lang. So, also ich glaube, dass wir auf jeden Fall eine Art und Weise finden müssen, uns an Körperpolitiken zu beteiligen. Wenn hier für einige und auch oder vielleicht auch viele der Weg in die Unsichtbarkeit, also den Körper möglichst oder die eigenen körperlichen Stigmata, die von der Gesellschaft auferlegt werden, unsichtbar zu machen, vielleicht der richtigere und bessere Weg ist, dann hat eine Sichtbarkeit für transsexuelle spezifische Potenziale, wie aber auch Grenzen und Gefahren. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass die hegemoniale Institution der Transsexualität von Transsexuellen nicht nur fordert, ihre Körper so weit als möglich den Normen der Zweigeschlechtlichkeit anzupassen, sondern auch möglichst perfekt zu passen, was beinhaltet, ihre Körper, die die Spuren ihrer Transition tragen, unsichtbar zu halten. Jameson Green hat dieses Problem in seinem Text Look No Don't, The Visibility Dilemma for Transsexual Men, als Last des Geheimnisses beschrieben, die dem Transsexuellen aufgebürdet wird, und verdeutlicht damit zugleich die aus seiner Sicht drängende Notwendigkeit von Sichtbarkeitspolitiken. Zitat: Wir sollen vortäuschen, dass wir niemals 15, 20, 30, 40 oder mehr Jahre in einem weiblichen Körper verbracht haben. Vortäuschen, dass die spurenhaften weiblichen Teile, die manche von uns nie verlieren, niemals da gewesen wären. Kurz, um eine gute und erfolgreiche transsexuelle Person zu sein, sollte man überhaupt keine transsexuelle Person sein. Das legt eine massive Last des Geheimnisses auf das transsexuelle Individuum. Die intimsten und menschlichsten Aspekte unserer Selbst sind beständig der Gefahr der Entdeckung ausgesetzt. Jedes Mal, wenn ein transsexueller Mann auf eine öffentliche oder sogar private Toilette geht, ist er sich seiner Geschichte bewusst. Jedes Mal, wenn er mit seiner Partnerin Liebe macht, jedes Mal, wenn er medizinische Behandlung sucht. Immer, wenn er Dienste einer Regierungsinstitution oder der Sozialversicherung in Anspruch nimmt, ist er sich seiner Geschichte bewusst oder jeder Anomalie seines Körpers und muss sich bewusst vor Entdeckung in Acht nehmen. Und das soll die optimale Grundlage bilden, um eine erfolgreiche Person zu sein? Ich denke nicht. Ich stimme ihm dazu, und gleichzeitig stellt sich aber die Frage, wie eine Sichtbarkeitspolitik aussehen kann, vor allem aufgrund der Gefahren, die tatsächlich drohen in dem Moment, in dem Transmänner sichtbar werden. Und ich sage hier an dieser Stelle ganz absichtlich Transmänner, weil ich irgendwann entschieden habe. Also ich glaube, dass es wichtig ist, sozusagen darüber nachzudenken, gerade auch vor dem Hintergrund der Gefahren, die es bedeutet, sichtbar zu werden, wie und warum soll eigentlich was sichtbar gemacht werden, und gleichzeitig glaube ich, genau diese Last des Geheimnisses und dass es, solange es nicht sichtbar ist, auch immer sozusagen die individuelle Aufgabe der Person, der Transsexuellen ist, in den Situationen, in denen ein Verbergen nicht möglich ist, damit fertig zu werden und auch mit den Reaktionen der Umwelt fertig zu werden, die überhaupt nicht wissen, dass es transsexuelle Körper gibt. Ihr müsst euch vorstellen, es gab eine Tagung an der Universität Oldenburg vor 3 Jahren oder 4 Jahren zur Prostitution, und es gab, Tanja Ostojic hat ein Kunstprojekt vorgestellt und hat eine queere Gruppe aus Belgrad eine Intervention gemacht, weil das Projekt ging um Heiraten und war sehr heterosexuell, und haben ein Bild geschickt von einem Transkörper. Und sie hat das geschickt und dieser ganze Saal war sich einig, dass das ja Fotomontage ist und dass es solche Körper nicht gibt. Und ich saß da und dachte mir, das kann nicht sein. Das ist, also, das kann ja eine Fotomontage sein, aber mein Körper würde nicht so anders aussehen. Und ich sitze seit 8 Jahren in diesem, oder damals 5 Jahren in diesem Kolleg als offener Trans, und ihr sitzt alle da und redet so, als ob das ist ja nur Kunst, die politische Intervention dieser Gruppe ist irrelevant, weil das Fotomontage, die gibt es nicht. Und das ist sozusagen mal einfach so ein ganz konkretes Beispiel, wo ich das Gefühl habe, das kann nicht sein. Also, so, wo, ja, wo ich so das Gefühl habe, man sitzt da und dann sagen Leute, das gibt es nicht. Das ist schon ein Problem. Und insofern denke ich, dass es wichtig ist, also nicht die unterschiedlichen Strategien, also wenn ich jetzt von Körpern gegen ohne Körper, wie Renate Lorenz das macht, ich glaube, es sind ganz wichtige Strategien. Es geht darum, und auch Ästhetiken der Turbulenz sind wichtig, aber es geht darum nochmal, mir geht es darum, nochmal darüber nachzudenken, wie kommt überhaupt diese Normalität von Körpern, wie wird die hergestellt und wie lässt sich dagegen vorgehen, anders als durch eine Ästhetik der Turbulenz. Und dadurch, dass die queeren Körper jetzt auch noch irgendwie sich in ihrer ganzen Anormalität ausstellen und diese Last von Widerständigkeit auf sich nehmen. Und ich glaube, ein ganz zentraler Punkt da drin ist, dass wir darüber nachdenken müssen, wie die Ordnung aussieht und funktioniert, in die interveniert werden soll. Denn gerade in einem Alltagsverständnis, in dem es eine klare und feste Ordnung gibt und das, was reinpasst, problematisch und affirmativ ist und das, was nicht reinpasst, irritiert und verwirrt, greift da meines Erachtens zu kurz. Ulrike Klöppel hat das Problem in ihrer Dissertation XX0XY ungelöst zu Hermaphroditismus in der Medizin aufgegriffen. Und stellt fest, dass oft historische Studien so argumentieren, dass die Medizin durch die ins nicht ins Schema passenden, uneindeutigen Körper gezwungen wird, ihre Geschlechtsklassifikationskriterien zu verändern, um die Störung zu neutralisieren. Diese Erzählung, in der eine Theorie externe Störung zur Veränderung der Theorie und damit zur Neutralisierung der Störung führt, ist problematisch, wie Klöppel zu Recht argumentiert, insofern sie soziale Spannungen und Konflikte zwischen und innerhalb verschiedener Diskurse in ein zugrunde liegendes Schema einordnet, das strikt entlang einer zeitlichen Achse von vorher nachher organisiert ist und so die Spannungen zwischen Diskursen in Einheitlichkeit und Auseinandersetzungen in Konsens übersetzt. Als ein Beispiel nennt sie auch die Studie von Thomas Laqueur, die immer wieder gerne zitiert wird, in der er den Wechsel vom Ein- zum Zweigeschlechtermodell herausarbeitet und die innerhalb feministischer Forschung gerne als Beweis sozusagen angeführt wird, dass Geschlecht keine Universalie ist und kulturell konstruiert ist und auch ganz anders konstruiert sein könnte. Damit aber entsteht der Eindruck, dass es vorher anders war und heute so ist, und dass die gegenwärtige Geschlechtsordnung monolithisch und äußerst wirkmächtig ist. Gegenwärtige Widersprüche und Konflikte geraten damit aus dem Blick. Solche Argumentationen liegt, wie Klöppel am Beispiel einer weiteren Arbeit zeigt, ein verkürztes Verständnis von Foucaults Dispositiv zugrunde. Denn unter dem Begriff des Dispositivs versteht Foucault die historisch-spezifische Verkettung der strategischen Verhältnisse von Machtwissenspraktiken. Und während der verkürzte Begriff von Dispositiv und der daraus folgenden Ordnung davon ausgeht, dass eine homogene Ordnung etabliert wird und ein uniformes, hierarchisiertes Ziel durchsetzt, zielt Foucaults Begriff des Dispositivs eigentlich darauf, dass dieses Dispositiv gerade dadurch durch Heterogenität funktioniert, nicht auf einer Uniformität von Praktiken, sondern dass eben viele Praktiken und Strategien gebündelt werden und durch das Dispositiv aufeinander bezogen werden. Aber dass es eben genau dieses, das Wirksame ist, dass die produktiven und regulierenden Wirkungen sich entfalten, indem sie ganz viele unterschiedliche, auch sich widersprechende Teile aufeinander beziehen. Das bedeutet jedoch, dass die Ordnung heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit sich zum Teil gerade durch die Produktion von Widersprüchen herstellt und aufrechterhält. Damit also ein Einspruch oder Widerspruch zur scheinbar homogenen Ordnung heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit keinesfalls zwangsläufig widerständig ist. Vielmehr gilt es zu sehen, wie sich die Ordnung durch die Bündelung und das Ineinandersetzen von Strategien und Praktiken herstellt und aufrechterhält und dass eine Kritik dieser Ordnung genau an den Stellen einsetzen kann, an denen in der Verschaltung von Widersprüchen und Brüchen Schwachstellen entstehen. Und ganz grundsätzlich ist das sozusagen auch, ich bin nicht widerständig deshalb, weil ich transsexuell bin oder weil ich schwul bin, weil letztendlich bringt diese Ordnung heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit eben den Heterosexuellen und die Heterosexuelle genauso hervor wie mich. Wie jetzt sozusagen wie man das jetzt versuchen könnte, nicht nur die verwirrenden Bilder, sondern auch die selbstverständlichen Bilder als queer zu lesen oder wo da die Kritik drin liegen kann, will ich am Beispiel von eben Lauren Cameron zeigen. Lauren Cameron hat 1996 ein Bildband Body Alchemy herausgebracht, was der erste Bildband von einem Transmann war, in dem andere Transmänner fotografiert war und in dem sie ganz klar darum ging, die Erfahrungen transsexueller Männer zu repräsentieren und diese sichtbar zu machen. Also eigentlich eine klassische Sichtbarkeitspolitik zu verfolgen wie in den 70er Jahren. Und trotzdem, glaube ich, liegt da drin ein queeres Potenzial. Die Fotografien und Texte, die der Bildband enthält, sind entsprechend diesem Ziel der Sichtbarmachung von Transmänner. Fotoserien wie Selbstporträts, Unsere Körper oder Serien neuer Männer und zeigen alle Transmänner und spezifische Aspekte von deren Erfahrungen, bieten Identifikationsangebote und Informationen über Transsexualität. Die Reihe Distortions, über die ich heute reden will, nimmt darin in gewisser Weise eine Sonderstellung ein, insofern sie, wie der Titel bereits ankündigt, keine Porträts, Selbstrepräsentationen oder Körper von Transmännern zeigt, sondern Zerrbilder. Gerade darin thematisieren die Fotografien jedoch die Wahrnehmungs- und Darstellungskonventionen sowie Praktiken des Sehens und Identifizierens, mittels derer wir Geschlecht alltäglich produzieren, sehr explizit. Und deshalb bieten sie sich besonders an, darüber nachzudenken, wie in solchen Bildern die Funktionsweisen von heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit aufgedeckt werden können. Die Reihe besteht aus 3 Schwarz-Weiß-Fotografien, die jeweils ein Brustporträt des Künstlers mit unbekleideten Oberkörper in verschiedenen Gesichtsausdrücken und Blickrichtungen zu sehen geben. Also gerahmt werden sie von einer schwarzen, fettgedruckten Schrift, die das Bild zweireihig ähnlich einer Spirale umfängt. Beim Betrachten der Bilder wird relativ schnell der Widerspruch zwischen Fotografie und Rahmung deutlich, denn während die fotografischen Porträts einen Eindruck evidenter Männlichkeit erwecken, enthält die Rahmung Sätze wie, ich habe die jetzt alle übersetzt, du bist bloß eine Lesbe mit Bart, dass du mir gefällst, bedeutet nicht, dass ich schwul bin, in Wirklichkeit bist du eine Frau, oder du bist kein Mann, du wirst nie Sperma spritzen, die Männlichkeit absprechen und in Frage stellen. Es liegt nahe, das Bild als Selbstporträt und den Text als eine Repräsentation des Blicks auf Transmänner zu interpretieren, wie dies Prosser in seinem Buch Second Skins tut. Prosser schreibt, in seinen Selbstporträts der Serie Distortions rahmen Kameruns Beschriftungen, die den Blick des Betrachters einfangen, buchstäblich dessen Blickfeld. Sie spiegeln diesen Blick der Faszination, der Objektivierung und des Begehrens, den er oder sie haben mag, zurück. So können wir den Transsexuellen nur anschauen, wenn wir schauen, wie wir schauen. In dieser Interpretation der Fotografie trifft Prosser einen zentralen Punkt, wenn er auf die verschiedenen Blickweisen, die faszinierende, objektivierende und begehrende hinweist und die zentrale Frage, die von den Fotografien aufgerufen wird, formuliert als die Frage, wie schauen wir? Und in dieser Lesart können die Bilder auch als Reflexion der Erfahrungen von Transsexuellen verstanden werden. Allerdings glaube ich, dass es zu kurz greift, bei dieser Interpretation stehen zu bleiben, insofern erstens der Titel übersehen wird, dass diese gerade nicht Selbstporträt heißen, sondern Zerrbilder, und dass dieses Übersehen zugleich deutlich macht, in welchem Ausmaß wir es gewohnt sind, die Fotografie eines Oberkörpers und Gesichts als Porträt zu lesen und mit der fotografierten Person zu identifizieren. Problematisch ist dieses Übersehen vor allem insofern, als damit der Widerspruch zwischen Bild- und Textebene als einer zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung aufgefasst wird und damit letztlich eine scheinbar klare Differenz zwischen Selbst und anderem aufgebaut wird, die der von den Bildern entfalteten Komplexität meines Erachtens nicht gerecht wird. Um dieser Komplexität besser gerecht zu werden, schlage ich vor, Bild und Text als ein widersprüchliches, sich wechselseitig formierendes Gefüge zu analysieren, dem die Betrachterin gegenübersteht und das kritische oder auch politische Moment erstens in der Reflexion der artikulierten Widersprüche und zweitens in den von den Bildern aufgeworfenen Fragen, wie schauen wir, zu sehen. Also ich würde sagen, die Frage von Prosser, die müsste man jetzt einfach mal verfolgen. Das will ich auch tun und ich will sie ergänzen um die Frage, was sehen wir eigentlich? Ist es wirklich ein Selbstporträt, was wir da sehen? Oder sehen wir den Transsexuellen und was ist der Transsexuelle? Oder eher doch nur Zerrbilder, die Effekt und zugleich Störbilder einer heteronormativ zweigeschlechtlich verfassten visuellen Ordnung sind? Zu den Widersprüchen. Denn ich möchte mit dem offensichtlichsten Widerspruch anfangen, zwischen evidenter Männlichkeit, also selbstverständlicher und auf bestimmte Art auch nicht weiter hinterfragbarer Männlichkeit auf der Bildebene und der Negation bzw. dem Absprechen und Infragestellen von Männlichkeiten, die die umlaufende Schrift formuliert. Zunächst und zuallererst entsteht der Widerspruch in dem Text und Bild Ebene auf verschiedene Definitionen und Äußerungsmodalitäten von Geschlecht bzw. genauer in diesem Fall Männlichkeit zurückgreifen. Die Rahmung greift auf die Schriftsprache und definiert Geschlecht zentral über primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale. Am deutlichsten ist dies in Formulierungen wie, wo ist dein Schwanz, du wirst nie Sperma spritzen, du willst deine Titten abschneiden, aber auch in Formulierungen wie, in Wirklichkeit bist du eine Frau, ich mag sehr butschige Frauen. Damit referiert wird ganz klar auf eine hegemoniale Definition von Geschlecht referiert, in der Geschlecht sich über primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale bestimmt. Geschlecht bei der Geburt identifiziert und klassifiziert werden kann aufgrund körperlicher Merkmale, insbesondere der Genitalien, die als entscheidendes Kriterium dienen, um darüber zu entscheiden, ob jemand in Wirklichkeit und echt ein Mann oder eine Frau ist. Indem diese Aussagen jedoch im Widerspruch zu den Bildern stehen, wird in gewisser Weise das grundsätzliche Paradox ausgestellt, das jede Sichtbarwerdung für Transmänner bedeutet. Denn zwar können Transsexuelle die Anerkennung als echte Frau oder echter Mann erreichen, jedoch nur so lange, wie ihre Transsexualität unsichtbar bleibt. Sobald diese sichtbar wird, laufen sie Gefahr, als nicht echt, nicht wirklich oder nicht wahr bezeichnet zu werden. Und dieser Akt des Absprechens von Echtheit oder Wirklichkeit ist, wie Butler in die Macht der Geschlechternorm feststellt, eine Form entmenschlichender Gewalt und eine Form, die, wie Butler weiter argumentiert, aufs Engste mit Wissensformationen verbunden ist. Ich zitiere: Die Frage, wer oder was wirklich als wirklich und echt angesehen wird, ist augenscheinlich eine Frage des Wissens. Sie ist aber auch, wie Foucault deutlich macht, eine Frage der Macht. Wahrheit und Wirklichkeit zu haben oder aufzuweisen, ist ein enorm starkes Vorrecht in der sozialen Welt, eine Form, wie sich Macht als Ontologie verstellt. Wenn die Bilder damit eine scheinbar hartnäckig und nach wie vor extrem wirkmächtige Form des Wissens über das Geschlecht einer Person aufzeigen, verweisen sie zugleich auf die Instabilität dieses Kriteriums, beziehungsweise mit Foucault ließe sich sagen, dieses Wissenselementes. Denn ganz offensichtlich gelingt es der Fotografie, indem sie die Genitalien unsichtbar hält, eine Form evidenter Männlichkeit zu produzieren, die eine vehemente und wiederholte Anrufung der Genitalien respektive weiterer körperlicher Geschlechtsmerkmale in der Außenrahmung notwendig macht, um die Bedrohung der Ordnung zu verhindern. Und diese Bedrohung ist zudem keine abstrakte Bedrohung einer abstrakten Ordnung, sondern eine Bedrohung der Identitäten der Betrachterinnen. Dies wird besonders deutlich in Sätzen wie: Dass du mir gefällst, bedeutet nicht, dass ich schwul bin. In Wirklichkeit bist du eine Frau. Ich kann nicht mit dir zusammen sein. Ich bin keine Lesbe. Solche Sätze in der Rahmung der Bilder verweisen darauf, wie abhängig die eigene Identität vom sexuellen Begehren und darin in der Geschlechtsidentität des begehrten Subjektes ist. Mit dieser Artikulation von Abwehrbegehren und sexueller Identität wird die Bedrohung ausgestellt, die eine Anerkennung von Transsexuellen für die eine nicht-transsexuelle Identität produziert. Die Tatsache, dass du mir gefällst, denn für viele Menschen, diese Abwehr und das Gefühl von Bedrohung, denke ich, ist aber etwas, was nicht einfach kritisiert werden kann, sondern die ernst genommen werden muss, denn für viele Menschen knüpft sich die eigene geschlechtliche Identifikation, wie auch die sexuelle Orientierung, an spezifische körperliche Geschlechtsmerkmale. Da dies ihre Lebensrealität ist, können sie diese nicht einfach aufgeben. Um überhaupt eine Situation zu schaffen, in der ein Aushandeln der entstehenden Konflikte möglich wird, ist es meines Erachtens notwendig, in den Blick zu nehmen, dass eine wirkliche Anerkennung Transsexueller von einer hetero- oder homonormativen Identitätsposition ohne eine Infragestellung oder Reartikulation der eigenen Identität eine Unmöglichkeit darstellt. Und ich glaube, das ist sozusagen ein Punkt, wo ich denke, dass es wichtig wäre, über diese Unmöglichkeit nachzudenken, auch in dem Sinne von, wo können wir halt irgendwo nicht mitgehen, um es überhaupt mal verhandelbar zu machen, statt zu viel Anerkennung zu fordern, gerade weil ich glaube, dass das eben was ist, was durch unsere Körper konstituiert oder unsere Identitäten und nicht so einfach veränderbar ist. Durch die enge Verknüpfung von Männlichkeit, bejahendem Bild und verneinendem Text wird diese Unmöglichkeit ausgestellt und zugleich werden damit aber beide Aussagen destabilisiert. Wenn das Bild evident ist, spricht der Text nicht die Wahrheit und umgekehrt. Damit wird die Frage, was ein Mann und was Männlichkeit diskutierbar, beziehungsweise woran wir das festmachen. Und sie wird vielleicht auch verschoben hin zu der Frage, wie wissen und wie sehen wir, wer ein Mann und was Männlichkeit ist. Was lässt sich jetzt aus den Bildern, das ist jetzt der letzte Punkt, wo ich jetzt nochmal stärker auf die Fotografie eingehen möchte. Wie lässt sich die Frage, wie wir wissen und wie wir sehen, wer ein Mann und was Männlichkeit ist, was sagen die Bilder dazu? Zunächst lässt sich sagen, dass es zwei zentrale Medien sind, die Fotografie und die Schriftsprache, mittels denen dieses Wissen hier vermittelt wird. Und das sind zugleich zwei zentrale Modalitäten sowohl der Produktion von Identität als auch von Wissen, wie sie sich in der westlichen Moderne herausgebildet haben. Indem die Arbeit von Cameron beide Äußerungsmodalitäten miteinander in Konkurrenz bringt, fordert sie dazu auf, zu reflektieren, was wir sehend wissen und wissend sehen, beziehungsweise zu sehen und zu wissen glauben. Wodurch nicht zuletzt eine kritische Distanz zur Objektivität und gesicherten Wissen aufgebaut wird. Dann wird der Eindruck evidenter Männlichkeit in der Fotografie insbesondere über das Format des Brustporträts produziert. Damit greifen die Bilder auf ein Format der Repräsentation weißer bürgerlicher Männlichkeit zurück, das mit der Konnotation des vernunftbegabten Subjekts verbunden ist und traditionell als die bildliche Verarbeitung biografischer Erfahrung und als Visualisierung psychologischer Einsichten, wie das Irit Rogoff mal geschrieben hat, dient. Männlichkeit wird visuell stärker über die Figur des Gesichts als Spiegel der Seele produziert und vermeidet damit einen Bezug auf die Kategorie des Sex, die den Fokus queerer Debatten bildet. Wobei auch diese Differenzierung gleich wieder unterlaufen wird durch den unbekleideten Oberkörper und die Tätowierungen, die auch als Sexualisierung gelesen werden können, zumindest eine sehr starke Betonung des Körpers. Auf visueller Ebene fungiert damit dennoch nicht in erster Linie oder nur Sex als signifikant der inneren Wahrheit einer Person, wie das Foucault für den Sexualitätsdispositiv beschrieben hat, oder als Produktionsmaschine des ganzen Körpers, wie das Beatrice Preciado für die Genitalien einmal beschrieben hat, sondern es kommt das Gesicht als zweite Produktionsmaschine des ganzen Körpers hinzu. Und als eine Produktionsmaschine, die nicht so stark in der Medizin verortet ist, sondern ganz stark in der Fotografie und auch in der Malerei und im Bereich der Kunst. Im Konkurrieren und Überlappen dieser beiden Produktionsmaschinen wird deutlich, dass die visuelle Ordnung keinesfalls auf klaren dichotomen Differenzierungen beruht, die eindeutig sichtbar machen. Also das ist nicht so einfach, wie die Toilettenbilder vielleicht suggerieren. Denn so sehr das Brustporträt, sondern dass das über komplizierte Verhältnisse von Sichtbarkeiten und Unsichtbarkeiten operiert und dass es auch damit operiert, bestimmte Darstellungsformate einzusetzen für bestimmte geschlechtliche Positionen und bestimmte Teile des Körpers sichtbar zu machen und andere unsichtbar zu halten. Und die sind geschlechtlich kodiert, denn so sehr das Brustporträt innerhalb der westlichen Moderne zu einem Darstellungsformat von Männlichkeit avanciert ist, so sehr ist ein dominantes Merkmal in der Kunst der weibliche Akt. Ich möchte hier auch nicht mehr als auf diese Verunsicherung der Ordnungsmuster eingehen, also dass sie nicht so binär organisiert sind. Das reicht, um zu verdeutlichen, dass die Ordnung komplex ist und man könnte an der Stelle nämlich dann weiter fragen, wie sie funktioniert und welche unterschiedlichen Darstellungsformate sie wie miteinander verschaltet. Also zum Fragen auch, inwiefern sich da eine moralische Hierarchisierung des Geistes der Vernunft über Sexualität und deren Verknüpfung mit weißer heterosexueller Männlichkeit darauf beruht und zugleich erfordert. Also, genau. Das ist ganz cool. Das sage ich so, das ist besser. Also das ist nämlich so, dann ist das alles ganz kompliziert. Ich muss mal kurz ein anderes Bild suchen. Hier. Das ist ganz... Hier habe ich nochmal so unterschiedliche, das ist dieses grüne Feigenblatt, das ist Es ist so eine männliche Statue in der Pinakothek, in der Glyptothek in München. Von 2000 haben die so eine Ausstellung gemacht, wo die Ende des 19. Jahrhunderts wurden bei allen männlichen Aktstatuen solche Feigenblätter vor die Penisse gehängt, damit die nicht mehr gesehen werden dürfen. Und ich finde das ganz interessant. Man könnte jetzt sozusagen überlegen, wie werden bestimmte Formen, also wenn man davon ausgeht, es gibt irgendwie diese zwei Produktionsmaschinen, nämlich Geist, Vernunft und Sexualität, die irgendwie diesen Körper produzieren, dann ist es allein der weiße, männlich heterosexuelle Körper, bei dem nur das Gesicht sichtbar wird und der Penis unsichtbar bleiben muss, in dem diese beiden Produktionsmaschinen des Körpers nicht in Widerspruch geraten, während in anderen Bildern dann, sobald der, also zum Beispiel ein Sichtbarmachen von Penis und Sexualität dazu dient, andere Männlichkeiten auszugrenzen, genauso wie sich dann Bilder von Weiblichkeit unterscheiden in moralisch gute Sexualität oder schon fast nicht mehr Sexualität, sondern die Bilder der Mutter, der Heiligen und der Kinder als die guten Emotionen und die moralisch guten und dann die Bilder der Prostituierten zum Beispiel als die der Abwertenden. Damit kriegt man auf jeden Fall ein Gefüge von visueller Ordnung, die komplizierter ist und die, glaube ich, nicht nur fragen muss, sichtbar oder unsichtbar, sondern was wird wie sichtbar, also was wird überhaupt sichtbar gemacht. Und jetzt möchte ich noch auf den zweiten Punkt kommen, in diesem, weil jetzt habe ich gerade gesagt, dass es aufs Brustporträt zurückgreift, was klassisches Format vom Selbstporträt ist. Und gleichzeitig habe ich vorhin angefangen damit zu sagen, dass ich sagen würde, das ist kein Selbstporträt von Cameron, sondern ein Zerrbild. Und es gibt darauf in der Fotografie auch Hinweise darauf. Das sind vor allem die deutlichen Hell-Dunkel-Kontraste, die erwarteten psychologischen Einsichten vom Inneren des Körpers auf dessen Oberfläche transferieren. Die Art der Inszenierung verweist auf Traditionen der Fotografie, denen es weniger um die Produktion von Individualität als vielmehr um spezifische Charaktertypen geht. Die Dramatisierung der Gesichtszüge und die Reihung variierender Posen rücken die Aufnahme in die Nähe von Darstellungskonventionen physiognomischer und psychiatrischer Fotografie, wie sie in den 1860er Jahren geprägt wurden. Und das sind also, das sind ganz gute Beispiele dafür. Unterstützt wird diese Assoziation durch den dunklen Hintergrund, der keinen spezifischen Raum bezeichnet. Diese Neutralisierung hebt den Körper als das Wesentliche hervor und begünstigt eine Konnotation tendenzieller Allgemeingültigkeit, die den repräsentierten Körper als Typus lesbar macht, beziehungsweise eben auch lesbar macht, am Körper Geisteskrankheit ablesbar macht. Didi Hübermann hat das in einem Aufsatz genauer untersucht, wie die Psychiatrie Ende des 19. Jahrhunderts eben genau sich darum bemüht, am Gesicht und am Körper Geisteskrankheit sichtbar zu machen. Es gibt einen Aufsatz von ihm, Ästhetik und Experiment bei Charcot, da untersucht er die Bilder und die Fotografien in der Salpêtrière, die hier zu sehen sind. Was ich ganz spannend finde und was jetzt sozusagen der experimentelle Teil ist, ich lese da kurz zwei Zitate vor, das Interessante ist eben, dass den wichtigen Punkt daran finde ich, dass wir davon ausgehen, eben in Gesichtern Sachen sehen zu können oder in Fotografien Sachen lesen zu können, was zu einem gewissen Teil natürlich auch stimmt, weil wir Mimiken und Gestiken und so haben und auch darüber kommunizieren. Gleichzeitig aber, das halt sehr stark naturalisiert ist, die Vorstellung, und nicht darauf gesetzt wird, wie das überhaupt hergestellt wird. Und Didi Hübermann zeigt, wie in der Geschichte der Psychiatrie und insbesondere in der Erfindung der Hysterie den Körpern das Wissen abgezwungen wird. Er schreibt, die Geistesgestörtheit hat also den Charakter eines figurativen Vertrags. der vom Meister des Wissens, des eher vermeintlichen Wissens, diktiert wird. Dein Symptom, dein Begehren wird für mich sichtbar sein. Und nur für mich kann es sichtbar sein. Genau das will ich, genau das forderst auch du. Dein Symptom existiert einzig und allein nur, wenn dein Körper die begriffliche Vorstellung, die ich von deiner Krankheit habe, das heißt die Vorstellung, die ich mir von deinem Begehren, deinem Symptom, deinem Körper mache, darstellt, wiederholt reproduziert, physiognomisch zum Ausdruck bringt. Kurz gesagt, wenn dein Körper zum Bildnis meiner Begriffe wird. Und Hübermann zeigt sehr schön, wie sozusagen die Ärzte sich erst eine Vorstellung von dem Symptom machen, dann die Beobachtung provozieren. Das sind alles keine reinen Beobachtungen, sondern ganz gezielt Experimente, in denen sozusagen die Beobachtung provoziert wird. Und dann, wenn die Beobachtung mit dem Bild, was sie vom Symptom übereinstimmt, dann kann man die Diagnose der Geistesgestörtheit erstellen und die Phasenverläufe epileptischer Anfälle mit der Zeit rausfinden. Und was sich da sozusagen als objektives Wissen durchsetzt und mit diesem Experiment, was scheinbar Beobachtung ist, ist eben sehr stark geprägt von einem visuellen Bildgedächtnis. Hübermann zeigt auch, wie sozusagen diese Idee vom Symptom und diese Bilder, die da geschaffen werden, sehr stark referieren auf eine Kunstgeschichte. Also dass es sehr direkte Bezüge gibt, wie die psychiatrische Bildgebung sich auf die Kunst, auf Gemälde bezieht, daraus ihre Symptome, ihre Ideen von Symptomen entwickelt, die sie dann in den Experimenten herstellt und fotografiert und die sich dann sozusagen mit der Zeit, denken wir, das ist eine Fotografie, die den Körper abbildet. Und das ist eben sehr viel mehr als eine Abbildung. Ich möchte da nochmal kurz Hübermann zitieren. Die experimentale Methode, mit der diese Bilder hergestellt werden, ist nicht Beobachtung, sondern provozierte Beobachtung. Das heißt zum einen, die Kunst Tatsachen zu erheben, zum anderen die Kunst, sie ins Werk zu setzen. Die Beobachtung, insofern sie eine ins Werksetzung ist, das ist die Erfahrung. Und man müsse aufhören, an etwas anderes als an die Erfahrung zu glauben, weil sie außerhalb aller Doktrinen liege. Also da gibt es sozusagen wieder die Vorstellung, dass dieses ins Werk gesetzte ist die Erfahrung und das ist außerhalb jeder Doktrin. Und das kritisiert Hübermann. Hier jedoch berühre ich bereits die doktrinäre Randzone, also eine leugnerische Dimension der Darlegung dieser Methode. Dass sie nur auf Tatsachen beruhe, nie auf Worten, dass sie von jeder Idee frei sei und dass sie fixe Ideen zu vermeiden verstehe und schließlich, dass sie eine Garantie biete gegen die Aporie der widersprüchlichen Tatsachen. Ich spreche von etwas Leugnerischem, weil in der Klinik Charcots alles, was die Hysterie betrifft, das Gepräge einer fixen Idee hat, und vielleicht von einer verzweifelten Debatte zeugt, einer Debatte des Wissens von Körperhandlungen und Beobachtungen, die, obschon ins Werk gesetzt, von Widersprüchen gepresst und geschnürt bleiben. Was bleibt ist, dass die experimentelle Methode geschaffen ist, um diesen Widerspruch zu trotzen und dass die Kunst, die Tatsachen ins Werk zu setzen, sowohl einer Ästhetik wie einer Ethik der Tatsache unterliegt. Es ist diese Überlegung, die ich auf die Bilder übertragen möchte, und die Bilder sind aber natürlich nicht aus der Psychiatrie, aber ich glaube, was sie trotzdem ähnlich machen, ist, dass sie sozusagen diese Ästhetik und Ethik der Tatsache, also dass ich glaube, es macht Sinn, ich habe vorhin angefangen, dass die Bilder die Erfahrung Transsexueller reflektieren, und ich glaube darin, dass es einerseits natürlich Cameron als Künstler sehr geschickt seine Kunst einsetzt, um diese Erfahrung auch als Erfahrung zu repräsentieren, aber diese Erfahrungen nicht jenseits von Ideen und von Bildern sind, die wir im Kopf haben. Und was noch viel wichtiger ist, ist, dass es hier nicht um eine Psychiatrie geht, sondern um ganz alltägliche Reaktion auf den transsexuellen Körper. Und dass sie darin, dass sich darin, und das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will, die Fotografien vielleicht nicht lesen lassen als einen Konflikt zwischen Selbst- und Selbstporträt und dem Blick auf Transsexuelle, sondern dass sie, indem sie ein relationales Gefüge machen, in dem viele Widersprüche aufscheinen und das Bild zwischen Porträt und psychiatrischer Fotografie changiert, der Rahmen, der Text als Rahmen und auch als ordnungsgebend und begrenzend gleichzeitig in den in den Sätzen, die er sagt, sehr emotional beladen ist. Also, dass da überall Widersprüche auftauchen. Das Ganze als ein Werk bezeichnet werden kann, in dem Transsexualität als Konzept ausgestellt wird und das ein Konzept ist, das sich ergibt aus genau in diesem Gefüge von unterschiedlichen Wahrnehmungen, aber das nicht mehr in einer Person zwangsläufig situiert ist. Also ich würde da sozusagen darauf hinaus wollen, welche Kräfte und welche Sehgewohnheiten und Darstellen, also ich will gar nicht darauf hin, weil ich glaube, also mir geht es nicht darum, was der einzelne Transsexuelle ist, einfach transsexuell, weil ich glaube sozusagen, diese Wirkmächtigkeiten sind zu historisch und überhaupt nicht, glaube ich nicht, dass man die durchschauen kann und darum kann es, glaube ich, auch nicht gehen. Also ich glaube, es grundsätzlich politisch kann es nicht darum gehen, Transsexualität zu begründen oder zu sagen, wo sie herkommt, weil solche Argumentationen viel zu schnell abkippen. Wenn ich weiß, wo ich herkomme, kann ich es heilen, aber ich will gar nicht geheilt werden. So. Aber es geht mir so darum, zu sagen, es gibt bestimmte Blicke auf die Körper und die produzieren was und da entsteht ein Machtverhältnis, in dem ich dann in dem ich merke, ich passe nicht rein in das Rollenmuster, was es gibt. Und das ist aber nichts, was mir angeboren, intrinsisch in mir und ich habe einen Fehler liegt, sondern eigentlich geht es mir darum, das sozusagen umzudenken. Wie situiert sich das in bestimmten Sehgewohnheiten, in bestimmten Wissensformen, Alltagspraktiken? Anders als im Falle der Hysterie handelt es sich bei Distortions jedoch nicht um eine Repräsentationssituation, in der die Ärzte ihre jeweiligen ideologischen Positionierungen in den psychisch Kranken verlagern. Vielmehr geht es um eine Darstellung, die ganz alltägliche Reaktionen und Emotionen in Bezug auf Transsexualität, die Selbstverständlichkeit heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit und die Abwehr von Homosexualität verhandelt. Insofern kann Distortions als eine Serie gelesen werden, die Transsexualität als Effekt zweier in- und gegeneinander wirkender heteronormativer Produktionsmaschinen des ganzen Körpers und des einheitlichen Subjekts artikuliert, das heißt derjenigen des Gesichts und derjenigen des Sexes. Mit der Sichtbarmachung dieser inhärenten Widersprüche wird letztlich ein unreflektierter Glaube an Fakten kritisiert und die Aufmerksamkeit auf Formen der Wissensproduktion gelenkt und aber auch nochmal darauf, inwiefern solche Trennungen von Psychiatrie, also es auch sozusagen gefährlich ist, sich seine Feinde bei den Psychiatern oder der Medizin zu suchen, denn so spannend die Studie Hübermanns ist, könnte man auch sagen, anfangen darüber nachzudenken, inwiefern diese Widersprüche in der Rahmung, also die Rahmung selber hat auch noch so krasse Widersprüche, dass sie sagt, du bist ein Mann, du bist kein Mann, du bist ein Mann, das ist ein Frauenraum, du bist kein Mann, aber du darfst hier nicht rein. Also man kann die, wenn man diese Sätze selber, sind in sich widersprüchlich und man könnte auch darüber nachdenken, inwiefern Personen genau dadurch, dass sie ständig mit diesen Widersprüchen angerufen und konfrontiert werden, dann in den Wahnsinn getrieben werden, wo dann erst die Psychiater anfangen, ihre Bilder zu machen. Und damit möchte ich enden.